freue mich, dass ich endlich wieder mal zu Hause sein darf. Wenn ich das so sage, zu Hause, dann wisst ihr natürlich, dass das ein Bild ist. Ich wohne ja nicht hier, sondern im Nachbarhaus. Und das ist zwar auch am Grindelberg, aber das ist nicht der Grindel. Davon kann es nur einen geben. Aber Bilder transportieren etwas. Etwas, wofür ich sonst viele Worte brauchen würde. Zu Hause. Das bedeutet für mich, viele gute Erinnerungen haben. Zu Hause, das bedeutet für mich Schutz, Geborgenheit. So sein können, wie ich bin. Wohlwollen. Zu Hause sein bedeutet, Menschen da zu haben, mit denen ich mich verbunden fühle. Es bedeutet, eine Geschichte gemeinsam zu teilen. Dieses Bild vom Zuhause ist ein schönes Bild, finde ich. Es ruft ein ganzes Set von Emotionen und Erfahrungen wach. Und all das geht mit nur zwei Worten: Zuhause. Wir benutzen ständig solche Bilder in unserer Sprache. Sie helfen uns auszudrücken, was nur schwer oder gar nicht in Worte zu packen ist. Und diese Bilder entfalten in unserem Leben eine starke, eine prägende Kraft. Und ganz oft passiert das sogar unbewusst. Jesus benutzt Bilder. Jede Menge davon. Das Bild vom Senfkorn. Das Bild vom Hausbauen. Oder Paulus später das Bild vom Körper als der Gemeinde. Ganz viele Bilder. Die Bibel ist voll davon. Wenn du über dein Leben nachdenkst, auch über dein Glaubensleben, mit welchem Wort, mit welchem Bild würdest du das beschreiben? Was wäre das? Eine Achterbahn vielleicht? Wildes Auf und Ab? Mit Strecken, die sind ganz ruhig, mit gutem Überblick, aber dann kommt's und der Schock sitzt einem in den Knochen und man wird auf den Kopf gedreht und alles wirbelt durcheinander. Oder das Bild einer Talfahrt, man, es geht immer nur bergab, immer schneller. Ist Blüte, eine Blüte vielleicht ein schönes Bild für dein Leben? Du entfaltest dich. Oder mit Forrest Gump, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Voller Überraschungen. Als Adventisten prägen uns ja auch Bilder. Und eins davon ist das Bild vom Kampf. Als Ellen White vor 130 Jahren dieses Buch Der große Kampf geschrieben hat, da traf das die Wirklichkeit, das Lebensgefühl unserer Pioniere. Sie sahen sich selbst im Kampfeinsatz für eine gute Sache, für die Sache des Herrn. Und da haben sie ganzen Einsatz geliefert. Sie waren voll dabei. Wir wünschen uns das manchmal, ja? Noch so voll dabei zu sein, zu kämpfen. Aber wenn ich in diese Zeit hineinschaue, dann merke ich, dass dieser Kampf auch mit harten Bandagen geführt wurde. Es gab nicht wenige Verletzungen, es gab all diese Begleiterscheinungen von Politik, auch in unserer Kirche. Und oft habe ich den Eindruck, dass Menschen weniger wichtig waren als die Wahrheit. Und dann muss ich sagen, als die eigene vermeintliche Wahrheit. Wo gekämpft wird, da gibt es Opfer. Und das Ziel in einem Kampf ist es, dass es auf der anderen Seite mehr Opfer gibt als auf meiner. Dummerweise, scheint mir, lief die Front, also dieser, die eine Seite und die andere Seite und die Trennung dazwischen, ganz oft durch unsere Kirche mitten hindurch. Wie ist das heute? Wo stehen wir als Adventisten heute? Erstens hoffe ich natürlich, dass ihr euch im Moment gerade nicht wie in einem Kampfeinsatz fühlt. Relaxed, entspannt und nicht das Gefühl habt, umzingelt zu sein. Hier jedenfalls in der Gemeinde vor Ort hatte ich dieses Gefühl noch nicht. Gott sei Dank. Wenn ich mir allerdings Diskussionen deutschlandweit, weltweit anschaue, das so ein bisschen verfolge, da habe ich manchmal den Eindruck, dass da untereinander gekämpft wird. Und ich habe den Eindruck, dass sich Fronten verhärten. Ich höre Schlagworte wie Liberaler oder Rechter, vielleicht der Fundi. Und oft entsteht bei mir der Eindruck, dass es nicht um geschwisterliche Klärung von Fragen geht, so dieses Ziehen an einem Strang und das Hinwirken auf ein gemeinsames Ziel, sondern darum, selbst möglichst stark dazustehen und die Opfer auf der anderen Seite zu erzeugen. Mein Eindruck ist, dass wir statt Seite an Seite füreinander und miteinander zu kämpfen, den großen Kampf mitten in unsere Kirche hineintragen und im Adventismus oft gegeneinander kämpfen. Was mich stutzig macht, ist, und was ich mich frage, ob wir denn den Untertitel vergessen haben, den Ellen White unter ihr Buch geschrieben hat, Der große Kampf. Da geht es nämlich weiter, der große Kampf zwischen Christus und Satan. Nun, dieses Bild vom Kampf, das soll uns helfen, das Schicksal der Menschheit, das Schicksal des Universums zu verstehen. Das war ein Grund, warum dieses Buch geschrieben wurde. Es wird beschrieben, wie Satan Gott den Krieg erklärt. Da verläuft die Front. Satan will Gott von seinem Thron stoßen. Und dann wird beschrieben, und wir können das auch in unserer Bibel lesen, in der Offenbarung zum Beispiel, Kapitel 12, dass er zuerst ein Drittel der Engel verführt und dann, jetzt ganz am Anfang der Bibel sogar, die Menschheit mit auf seine Seite zieht. 1. Mose Kapitel 3. Und dieser Kerl, dieser Satan, dieses Wesen, das kämpft mit allen Mitteln und es entfesselt den Wahnsinn des totalen Krieges. Da passt das Bild des Kampfes. Auf der anderen Seite steht Gott und er tritt diesem Wahnsinn in der Gestalt Jesu gegenüber. Da am allerdeutlichsten. Jesus verkörpert Gottes Wesen. Jesus verkörpert Gottes Ziele. Wie kämpft Gott? Ich merke, dass er verteidigt. Jesus widersteht den Versuchungen. Wir erinnern uns an diese Begebenheiten in der Wüste. Das heißt für mich, Jesus lässt sich nicht korrumpieren. Er lässt sich nicht auf diese Ebene ziehen, in der der Teufel das Sagen hat. Gottes Ziel ist nicht, den angreifenden Gegner zu vernichten, sondern ihn zu gewinnen. Und wie macht er das? Durch Dienst statt Macht. Durch Liebe statt Egoismus. Und am Ende erringt Jesus den entscheidenden Sieg im kosmischen Kampf. Aber wodurch? Durch etwas, was aussieht wie eine Niederlage. Jesus stirbt. Er wird ermordet auf bestialische Weise. Ein Sieg? Ein Sieg. Ja, ein Sieg, nicht ein militärischer, aber ein Sieg der Werte, der Gesinnung, des Wesens. Gott siegt, indem er sich hingibt, vorbehaltlos verschenkt. Ohne Garantien und ohne Gegenleistungen zu erwarten. Bedingungslos. Und durch diesen Sieg, durch dieses Opfer ermöglicht er allen, die sich gegen ihn gestellt hatten, Frieden mit ihm zu schließen. Sein Ziel heißt nicht Sieg, sein Ziel heißt Frieden. Für alle. Das Bild vom Kampf zeigt uns, dass das Leben heiß umfochten ist. Das erleben wir, so kennen wir es. Es ist oft hart und ungerecht. Verlust und Tod gehören dazu. Und das erleben wir auch im Glaubensleben. So hat also dieses Bild vom Kampf durchaus seine Berechtigung, um zu verstehen, dass dieses Leben durchaus umkämpft ist. Ich möchte aber bedenken und auch festhalten, dass die Lösung in diesem Konflikt, die Gott anbietet, außerhalb des Bildes vom Kampf zu finden ist. Er dient. Er wendet sich den Feinden zu. Er stellt die Regeln des Kampfes auf den Kopf. Und an der Stelle merke ich, dass es nicht reicht, allein vom Kampf zu reden. Dass es nicht reicht, mein Glaubensleben oder das unserer Kirche auf dieses eine Bild zu stützen. Wir brauchen viele Bilder, um die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen, ihr ein Stück näher zu kommen, sie zu begreifen. Jesus selbst verwendet eine ganze Menge davon. Und darum möchte ich ein weiteres Bild gebrauchen, mit dem wir so ein Stück weit Gottes Plan mit uns und mit seinen Geschöpfen näher kommen können. Ich gebe zu, dass es wenig adventistisch ist. Ich denke aber, dass es durchaus dem entspricht, was die Bibel über Gott sagt. Dieses Bild ist der Tanz. Und Julia, ich darf dich bitten, jetzt hier nach vorne zu kommen. Haben wir gedacht, dass du kneifst. Ich muss euch sagen, in der Pause vorhin eben, als wir von der Empore nach unten gelaufen sind, hat Julia sich gestreckt im Treppenhaus und so einen schönen halben Tanz vollführt. Und ich fand das sehr ästhetisch und habe sie gelobt. Und dann kommt sie von ganz alleine und sagt, ja, wenn du heute in der Predigt über Tanzen sprichst, dann komme ich nach vorne und mache das auch. Das war natürlich eine Steilvorlage, ne? Ich möchte mit euch dieses Bild vom Tanz durchdenken. Erstmal ein Stück weit theoretisch und danach an einem Beispiel aus den Evangelien, aus dem Leben Jesu, das auch nochmal festmachen. Ich denke, wir brauchen beides, die Theorie und die Praxis. Also jetzt mal volle Konzentration für einen kurzen theoretischen Teil. Warum Tanz? Warum dieses Bild für Gottes Plan mit uns? Der gedankliche Ausgangspunkt ist ein Kunstwort, ein theologisches Kunstwort, womit wir versuchen, Gottes Wesen zu beschreiben. Nämlich Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. Wenn wir vom dreieinigen Gott sprechen, dann meinen wir damit, dass da ein Wesen ist, das von Ewigkeit her in drei Personen existiert. Wobei dieses Wort Personen schon sehr fragwürdig ist. Es gibt einfach nichts Besseres. Aber wir sprechen vom Vater, wir sprechen vom Sohn und wir sprechen vom Heiligen Geist. Dreieinigkeit bedeutet, dass Gott in seinem tiefsten inneren Wesen auf Beziehung angelegt ist. Im Johannesevangelium wird das so schön deutlich. In Kapitel 1, Vers 18 lesen wir, dass der Sohn von aller Ewigkeit her in des Vaters Schoß war. In des Vaters Schoß. Das ist so ein altes Bild für innige Liebe, für absolute Nähe. Der Sohn ist in des Vaters Schoß. Später im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 14, sagt Jesus, dass der Geist ihn verherrlicht. Der Sohn wiederum verherrlicht den Vater, Kapitel 17, Vers 4 und 5. Und das seit Ewigkeit und in alle Ewigkeit. Sie verherrlichen einander, einer den anderen. Etwas oder jemanden verherrlichen bedeutet, es bzw. ihn zu preisen, zu genießen, sich darüber zu freuen. Wenn wir etwas nützlich finden, dann finden wir es attraktiv. Und zwar deshalb, weil es uns etwas bringt. Aber etwas, das nicht nützlich ist, sondern einfach schön, das genießen wir um seiner selbst willen. Es ist uns Belohnung genug, in seiner Gegenwart zu sein. Jemanden verherrlichen bedeutet auch, ihm zu dienen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Anstatt zu erwarten, dass er uns glücklich macht, setzen wir alles daran, damit er glücklich wird. Dafür stellen wir sogar unsere eigenen Interessen zurück. Warum? Weil es unsere größte Freude ist, zu sehen, wie unser Gegenüber sich freut. Verliebte kennen dieses Verhalten. Schön, wenn das am Anfang einer Beziehung so ist. Aber was bedeutet das nun, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist sich gegenseitig verherrlichen? Das Gegenteil wäre eine ich-bezogene Person. Sie ist starr, sie ist statisch. Wenn wir unser Ich über alles setzen, dann erwarten wir, dass sich alles um uns dreht. Wir empfinden uns dann als die Sonne in unserem Planetensystem. Alles andere, die Planeten, drehen sich um uns. Auf andere Menschen gehen wir dann nur so lange ein, wie uns das selbst nützt, wie wir etwas davon haben. Das ist die Frage, die uns motiviert. Was bringt mir das? Was bringt der mir? Das innere Leben des dreieinigen Gottes ist völlig anders. Sein Lebensprinzip ist nicht Ich-Bezogenheit, sondern gegenseitige, sich selbst hingebende Liebe. Sich über jemanden anderen freuen, ihm dienen, ist da so, als ob wir uns auf einer dynamischen, einer beweglichen, einer kraftvollen Umlaufbahn um ihn herum begeben. Wir begeben uns, wir kreisen um seine Interessen, um seine Wünsche. Aber der andere macht das Gleiche mit mir. Und so entsteht eine Art Tanz. Ein Tanz, der noch intensiver wird, wenn nicht nur zwei, sondern drei Personen mittanzen. Jeder kreist um die beiden anderen. So ist Gott. Das meint Dreieinigkeit. Jede der drei Personen kreist um die anderen. Keine erwartet, dass die anderen sich um sie drehen. Jede umkreist aus freiem Willen die beiden anderen und überschüttet sie mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Freude, mit Anbetung. Jede liebt und verehrt die anderen, steht freiwillig hinter ihnen zurück, freut sich über sie. Und das Ergebnis ist so ein dynamischer, pulsierender Tanz der Freude und Liebe. Die alten Kirchenväter im 4. Jahrhundert, die hatten dafür ein ganz eigenes Wort. Perichorese heißt das. Das bedeutet so viel wie herumfließen, herumtanzen. Den Wortstamm kennen wir heute noch in diesem Wort Choreografie. Ich lese mal vor, was Cornelius Plantinga, ein Theologe aus den USA, der war bis diesen Sommer noch Präsident eines theologischen Seminars der Calvinisten in den USA, was der darüber geschrieben hat. Wenn die frühen griechischen Christen von der Perichorese in Gott sprachen, wollten sie damit ausdrücken, dass jede der göttlichen Personen die anderen in der Mitte ihres Wesens beherbergt. In einer ständigen Bewegung des Sich-Öffnens und Annehmens umfasst und umkreist jede Person die beiden anderen. Gott ist dreieinig. Drei sich umeinander kreisend, umtanzend. Mit unserem begrenzten Verstand können wir diese erstaunliche, diese dynamische Lehre wahrscheinlich nicht wirklich erfassen, erahnen, hoffentlich. Aber letztendlich ist es das, was Gott sich auch für uns wünscht. Letztlich ist dieses Bild vom Umeinander-Tanzen das Ziel Gottes mit der Welt. Jesus drückt das im hohen priesterlichen Gebet aus, wieder Johannes Kapitel 17, Vers 21. Dort sagt er zu seinem Vater: Ich bitte darum, dass sie alle eins sind untereinander und in uns. Dass wir, dass die, die Gott glauben, die ihm nachfolgen, mittanzen. Gottes Plan für uns, für diese Welt ist es, dass alle mit und umeinander tanzen. Ich denke, das wird auch der Grund sein, warum er uns erschaffen hat. Er wollte diesen Tanz der Beziehung, der Freude erweitern. Ich bin kein Tänzer. Leider überhaupt nicht. Aber ich ahne und ich spüre die Kraft dieses Bildes. Und ich habe Sehnsucht danach. Nach dieser Freude aneinander. Nach diesem Staunen und Bewundern. Nach dem Dienen aus purer, reiner Hinwendung zu Gott und den Menschen. Ich träume davon. Mich inspiriert dieses Bild vom Wesen Gottes. Ich will daran teilhaben. Ich will tanzen lernen. Ihr dürft aufatmen. Die Theorie haben wir jetzt geschafft. Ich möchte mit euch jetzt noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen, wo es Jesus gelingt, durch diesen Tanz der Beziehung das Leben eines Menschen innerhalb weniger Stunden völlig auf den Kopf zu stellen, ihn zum Tanzen zu bewegen. Ihr könnt es nachlesen im Lukas Kapitel 19. Wenn ihr möchtet. Das ist die Geschichte vom Zachäus. Dieser Zachäus war ein hoher jüdischer Beamter. Er hat mit den Besatzern unter einer Decke gesteckt. Zachäus war Oberzöllner. Er hatte Mitarbeiter, die für ihn die Zölle eingetrieben haben. Und je höher er die Zölle angesetzt hat, und das konnte er nach freiem Ermessen tun, desto mehr bleibt für Zachäus übrig. Und so war er steinreich geworden. Er hatte ordentlich abkassiert. Nun war Zachäus ein sehr kleiner Mann. Ich kann mir gut vorstellen, wie er als Kind darunter gelitten hat. Vielleicht gehänselt wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Zachäus, dieser kleine Mann, sehr früh gelernt hat, sich durchzusetzen. Sein Leben war ein Kampf. Nun konnte er aufgrund seiner Statur nicht mit Fäusten kämpfen. Aber er hat einen anderen Weg gefunden. Als Oberbeamter konnte er allen zeigen, wie groß er als kleiner Mann war. Dummerweise ging diese Rechnung nicht auf. Statt Anerkennung, statt Respekt schlug ihm Hass und Verachtung entgegen. Er hatte sich ein Vermögen ergaunert, aber gesellschaftlich war er abgestempelt. Freunde? Fehlanzeige. Er war zwar reich, aber er hatte keinen Frieden. Er hatte es den Leuten gezeigt, aber glücklich gemacht hatte es ihn nicht. Und dann kommt dieser Tag, von dem Zachäus hört, dass Jesus in der Stadt sein soll. Dichtes Gedränge auf den Straßen, alle sind aufgeregt, wollen den großen Rabbi sehen. Jeder strömt auf die Straße. Auch Zachäus will hin. Auch Zachäus will sehen, wer da kommt, von dem sie alle reden. Zachäus sieht nur kalte Schultern. Wird angeknurrt, wenn er versucht, sich durchzudrängeln. Keine Chance. Und so läuft er ein Stück voraus des Weges, klettert auf einen Baum und macht sich dabei lächerlich. Es scheint ihm aber völlig egal zu sein. Mann, da hockt dieser Nadelstreifenknilch, dieser reiche Typ, den sie alle nur verachten wie ein Affe im Maulbeerbaum. Warum macht er das? Warum will der Zachäus unbedingt den Jesus sehen? Er wünscht sich so sehr, geliebt zu werden, zufrieden zu sein. Er wünscht sich so sehr ein neues Bild für sein Leben. Das Kämpfen, die Ellbogen, die machen ihn nicht glücklich. Sein Herz sehnt sich nach Freundschaft und nach Liebe. Und all das kann er mit seinem Geld nicht erreichen. Und darum hofft er so sehr und inständig, dass dieser Jesus ihm helfen kann. Und er kommt vorbei, dieser Jesus. Und er bleibt unter dem Baum stehen und er schaut nach oben, aber nicht um zu lachen, sondern er schaut Zachäus in die Augen und spricht ihn an. Zachäus klettert vom Baum, ohne Rücksicht auf Klamotten und Schaulustige, Aber das, was da passiert, das spürt er, das ist etwas ganz Besonderes. Bisher hatte er die Leute ausgenommen und gegen sich aufgebracht. Er hatte etliches auf dem Kerbholz. Aber da steht dieser Mann Jesus, dieser Rabbi, von dem er weiß, der guckt in die Herzen der Menschen. Und was er von ihm hört, sind keine Vorwürfe. Sondern dieser Jesus stellt sich auf Zachäus Seite. Das mag dieser kleine Mann zum ersten Mal erlebt haben. Wie ihm unvoreingenommen und im vollen Bewusstsein, wer der Kerl ist, die Hand entgegengestreckt wird. Er bekommt bedingungslose Liebe zu spüren, Gottes bedingungslose Liebe. Jesus wollte bei ihm sein. Er nahm ihn so an, wie er war. Der große Rabbi dreht sich um ihn. Einfach so. Und diese Begegnung verändert das ganze Leben des Zachäus. Zachäus überlegt nicht lange. Er nimmt Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die Jünger natürlich auch. Eine ganze große Horde. Er nimmt diese Einladung Jesu zum Tanz an. In Jesu Gegenwart, es wird ja nicht viel beschrieben, was da passiert ist an diesem Nachmittag, aber in Jesu Gegenwart bereut Zachäus sein ganzes bisheriges Leben. Er beginnt zu tanzen. Er bewegt sich. Er wird völlig neu, ausgetauscht. Er erwartet nicht mehr, dass sich alles um ihn dreht. Er beginnt, seine Mitmenschen wirklich wahrzunehmen. Er will den verursachten Schaden wieder gut machen. Und da ist keine Spur mehr zu finden von diesem selbstsüchtigen Herzen. Zachäus kann plötzlich verzichten und sich trotzdem freuen. Seine Gedanken kreisen nicht mehr ums Geld, sondern um die Menschen, denen er begegnet. Zachäus hat das Leben gekostet, wie Gott es sich vorstellt. Und er hat sich entschlossen, Jesus zur neuen Mitte seines Lebens zu machen. Mit dieser Entscheidung konnte er endlich anfangen, beziehungsweise aufhören, sich selbst zu erlösen. Mit diesem Jesus, in dieser Gemeinschaft, in diesem Tanz, kam ein tiefer, unvergleichlicher Friede in sein Herz. Der verlorene Zachäus war gefunden worden. Er war zum Tanz aufgefordert worden. Und so beginnt er zu tanzen. Mich begeistert, wie schnell und wie radikal Jesus das Leben dieses Mannes auf den Kopf stellt. Absolut. Dieser Rhythmus des Wesens Gottes ist ansteckend. Scheinbar auch ganz ohne Moralpredigten, ganz ohne Dogmen und ganz ohne den Einsatz für die Wahrheit gibt sich dieser Zachäus dem Rhythmus Gottes hin. Die Zeit mit Jesus verändert ihn völlig. Diese Woche ist unsere Gebetswoche. Und sie steht unter der Überschrift Gottes rettende Gnade. Ich sehe darin eine Einladung zum Tanz. Ich wünsche uns, dass wir Jesus erleben, wie Zachäus ihn erlebte. Ich wünsche uns, dass wir den Rhythmus der Liebe Gottes wahrnehmen. Ich wünsche uns, dass wir mit unseren Zehenspitzen mitwippen und dass wir uns dann anstecken lassen von seiner Freude aneinander und dass wir schließlich miteinander, umeinander und um ihn tanzen. Noch sind wir freilich in dieser Welt. Das bedeutet, dass auch das Bild vom Kampf uns immer wieder einholen wird. Selbstverständlich. Aber unser Ziel, das, was uns prägen soll, wonach wir uns ausrichten, das ist dieser Tanz der Einigkeit. Da will ich hin, weil ich weiß, dass schließlich die ganze Welt geheilt wird, wenn sie in die Fülle der Herrlichkeit Gottes hineingezogen wird. Denn das ist doch die Wahrheit in diesem Bild. Der Schöpfer will mit uns, will mit mir tanzen. Amen.